Frieden auf Erden. Wie Frieden werden kann. Das ist die Frage der Weihnacht. Das war es, was der Engel verkündet hat damals auf den Feldern nahe bei Bethlehem. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen. Frieden auf Erden. Das haben sich die Menschen damals gewünscht und das wünschen sich die Menschen auch heute noch. Aber wie Frieden werden kann, das ist die Frage. Damals wie heute. Und offensichtlich hat es mit Weihnachten zu tun. Ist Weihnachten die Wendezeit, wenn man so sagen will? Ist Weihnachten der Hoffnungsstrahl am Himmelshorizont? Weihnachten, so im Blick auf dieses Jahr verglichen, Weihnachten ist mehr als der Mauerfall, dem wir in diesem Jahr gedacht haben, der vor 25 Jahren stattfand. Weihnachten, das ist mehr als alle Friedensverhandlungen, die auch und gerade im Moment geführt werden, so wunderbar das ist, Friedensverhandlungen zwischen verfeindeter Mächte. Aber Weihnachten, das ist noch viel mehr und steht zu Recht im Zentrum unserer Weltgeschichte und ist immer noch das Ereignis, das unsere Weltzeit in ein Vor- und Nach Christi Geburt aufteilt. Weihnachten. Weihnachten ist Wendezeit. Was war das für eine Zeit, in der Jesus geboren wurde? War diese Zeit das Idyll, das sich an Weihnachten, an Heiligabend in Weihnachtskrippe und auch am Weihnachtsbaum mit seinen Lichtern widerspiegelt? Was war das für eine Zeit, in die Jesus hineingeboren wurde? Nun, um sie kurz zu skizzieren, diese Zeit der Geburt Jesu, es war eine Zeit des Schreckens. Israel stöhnte unter den Soldatenstiefeln der römischen Besatzungsmacht. Und damit verbunden waren die Steuerlasten, die von Steuereintreibern eingetrieben wurden und die auf erbitterten Widerstand in der Völkerung stießen. Es war eine Zeit der Krankheiten, nicht unähnlich der Krankheit, die in diesem Jahr großen Schrecken, vor allem in den Ländern Afrikas, verbreitete. Ebola, schon fast wieder vergessen. Und auch damals grassierten solche Krankheiten unter Bevölkerung und da war niemand, der dieser Krankheit hat Einhalt bieten können. Und Menschen waren damals wie heute auf der Flucht. Ja, Jesus selbst musste fliehen, kaum geboren vor einem unberechenbaren Herrscher namens Herodes der Große, der Pracht liebte und Prunk und der vor Kindermord und vor Kerkern nicht zurückschreckte. Die Zeit damals war alles andere als eine idyllische Zeit, Bethlehem alles andere als ein idyllischer Ort. Und doch kann man sagen, dass Gottes Timing, um es mal modern zu sagen, Gottes Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt werden können. Genau jetzt, genau hier, zur Zeit des römischen Kaisers Gaius Octavius, einem Großneffen des berühmten Julius Cäsar, der als Kaiser dann den Namen Augustus und das heißt der Erhabene erhielt. Genau in dieser Zeit war die Not so greifbar und die Schrecken der Menschheit so groß, dass ich sage, Gott hätte sein Timing nicht besser wählen können, dass er just in dieser Zeit Menschengestalt angenommen hat, ein Kind in der Krippe wurde, zum Friedenskind wurde in einer friedlosen Welt. Das war die Zeit, in der Jesus geboren wurde. Unserer Zeit keinesfalls unähnlich. Woran glaubst du? Was ist das für ein Gott, der Gott der Bibel? Plakativ gesprochen lässt sich das, was an Weihnachten geschah, immer so zusammenfassen, wie ich es einmal auf einer Weihnachtskarte gelesen habe. Das war noch eine von der Sorte Weihnachtskarten, die etwas von Weihnachten wussten. Da stand drauf, schon viele Menschen wollten Gott gleich sein. Aber nur ein Gott wollte den Menschen gleich sein. Was ist das für ein Gott, der Gott der Bibel? Als Christen glauben wir an einen Gott, der sich gerade nicht von Leid und Elend, von Schuld und Schande, von Kriegen und Krankheiten und Katastrophen abwendet und fernhält. Als Christen glauben wir gerade nicht an einen Gott, der über dieser Welt thront, sondern eben an den Gott der Weihnacht, an den Gott, der in diese Welt eingetaucht ist. Als Christen glauben wir an einen Gott, der leidenschaftlich in diese verlorene Welt verliebt ist und der sich auf die Suche gemacht hat nach seinen verlorenen Menschenkindern und seine Liebe darin demonstriert, dass er klein geworden ist, ein Kind geworden ist in einer Krippe und sich schließlich ans Kreuz nageln lässt, dieser Friedenskönig. Christen glauben, dass weder Waffen noch Gewalt das Weltgeschick wenden können. Christen glauben, dass allein Vergebung und Versöhnung Frieden stiften. Was glauben wir? Woran glaubst du? Über das vergangene Jahr habe ich einen Menschen kennengelernt, den möchte ich einen Friedenshelden nennen. Und ich möchte fragen, haben Sie einen Friedenshelden bzw. eine Friedensheldin des Jahres? Einen oder eine, die es Jesus gleich getan hat, indem sie sich quasi in die Höhle des Löwen gewagt hat, um dort Frieden zu stiften, wo man sich hasst. Ich meine, es lohnt sich, nach solchen Männern und Frauen, nach solchen Friedensstiftern Ausschau zu halten. Wie gesagt, ich habe einen solchen Menschen gefunden. Erst in diesem Jahr. Ich hatte ihn vorher nicht gekannt. Und doch muss ich sagen, je mehr ich mich mit ihm befasse, ein ungewöhnlicher Mann mit einem ungewöhnlichen Lebenslauf, der an einem der ungewöhnlichsten Orte unserer Zeit, vielleicht auch nicht, der ungewöhnlichste Ort, an einem ungewöhnlichen Ort lebt und von Jesus redet, ja nicht nur von Jesus redet, sondern Jesus lebt. Ich spreche von einem Menschen, der in Bagdad lebt, der Hauptstadt Iraks mit ihren über 5 Millionen Einwohnern. Seit 10 Jahren lebte er dort. Und ich muss genau und ehrlich sein, er ist seit einigen Wochen dort nicht mehr zu finden. Sein Bischof, ein lieber Freund von ihm, hat ihm es verweigert, dort in Bagdad zu bleiben. Die Gefahr wurde zu groß, zu viele Bombendrohungen, zu viele Morddrohungen, die sein Leben gefährdeten. Der Bischof wollte seinen Pfarrer Andrew White, so heißt er, nicht länger in Bagdad lassen. Und nun, Andrew White leidet. Er leidet, weil er von seiner Gemeinde St. George in Bagdad getrennt ist. Er ist in einem der Nachbarländer im Moment. Er leidet übrigens auch an multipler Sklerose, was ihn unheimlich einschränkt. Was ihn nicht eingeschränkt hat in seinem Friedensdienst, das ist, dass er verheiratet ist, Familienvater ist, zwei Söhne hat, von denen er übers Jahr getrennt, viele Monate getrennt lebt. Aber er leidet vor allem, wenn er an die Menschen im Irak denkt, die so entsetzlich unter Unfrieden, unter Krieg und Katastrophen zu leiden haben. Vor wenigen Wochen wurde auf CBN ein Interview mit ihm ausgestrahlt und da hat er mit tränenerstickter Stimme geschildert, welche Menschen ihn bewegen, mit welchen Schicksalen er konfrontiert wird. Da hat er auf der einen Seite von Kindern in der nordirakischen Stadt Mosul gesprochen, die den ISIS-Kämpfern sagten, nein, so haben es die Kinder gesagt, nein, wir können Jesus nicht verleugnen. Wir können es nicht. Und diese Worte waren nicht einfach nur so dahingesagte Worte, diese Worte waren ihr eigenes Todesurteil. Unvorstellbar, mit tränenerstückter Stimme, spricht Andrew White von diesen entsetzlichen Vorfällen. Unvorstellbar, wie diese Kinder Jesus lieben, ihn nicht verleugnen, an ihm festhalten bis zum Tod. Und dann erzählt Andrew White auf der anderen Seite auch von einem verzweifelten Vater, der um seiner Kinder willen Jesus verleugnet hat, um ihr Leben zu retten. Und wer könnte diesen Vater nicht verstehen? Und Andrew White versicherte diesem Vater, dass Jesus ihn dennoch liebt, weil eben Jesus um die Schrecken dieser Welt wusste und weiß. Und so ist Andrew White vor allem nicht nur ein Friedensheld, sondern eine Stimme Jesu in einer friedlosen Zeit im Irak gewesen. Ich hoffe sehr, und er betet selbst dafür, dass er bald wieder zurück nach Bagdad kann, zu seiner Gemeinde. Er hat erst kürzlich ein Buch geschrieben, das den einfachen und prägnanten Titel trägt, Vater, vergib. Vater, vergib. Im Grunde genommen ist das die Weihnachtsbotschaft. Der himmlische Vater, der uns Menschen vergibt. Der Vater, der nicht abrechnet, sondern abgöttisch liebt. Was wäre, wenn unsere Herzen mit einer solchen wuchtigen und wärmenden Liebe erfüllt würden? Wenn wir plötzlich lieben könnten und nicht nur unsere Freunde, sondern auch unsere Feinde und auch ihnen vergeben könnten. So, wie es Andrew White in diesem Büchlein beschreibt, Vater, vergib. Und er schreibt darin ganz pointiert, dass er den Titel eben gewählt hat, weil es nicht heißen soll, Vater, vergib ihnen, den anderen, sondern Vater, vergib, weil es eben auch sein eigenes Leben, sein eigenes Schuldigwerden mit einschließt. Und dem Büchlein beschreibt er aber auch die Hindernisse, die quasi wie große Steine oder wie Mauern auf dem Weg zum Haus des Feindes liegen. Hindernisse, die es uns schwer machen, das Haus unseres Feindes aufzusuchen. Und Hindernisse, die er beschreibt, das sind Hindernisse wie Hochmut oder auch Habsucht oder Hass. Und indem er von diesen Hindernissen schreibt, schreibt er über uns, die wir eben keinen Frieden in unserem Herzen haben, vielleicht auch keinen Frieden in unseren Häusern haben und eben gerade nicht die Menschen sind, die Frieden stiften und schon gar nicht im Frieden auch unserem Feind die Hand reichen. Andrew White hat nur eine Antwort, indem er auf den hinweist, der in Bethlehem geboren wurde, auf das Kind in der Krippe hinweist, auf den König am Kreuz hinweist, weil nur er die Kraft hat, Vergebung zu wagen, Versöhnung zu leben. Und seine Botschaft ist keine andere als die Weihnachtsbotschaft, die schlicht und einfach so lautet: Ohne ihn wird es keinen Frieden geben. Wie wird Friede? Was muss geschehen, dass Feinde sich versöhnen? Andrew White hat in diesen vergangenen 10 Jahren in Bagdad, in dieser Stadt, die mitten in einem Krieg lebt, seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Er hat versucht, Versöhnung zu leben, indem er verfeindete Menschen miteinander ins Gespräch gebracht hat. Seine These lautet: Es kann kein Friede werden, solange ich den anderen, solange ich seine Geschichte noch nicht gehört und verstanden habe. Feind ist, so sagt Andrew White, Feind ist der, dessen Geschichte ich noch nicht gehört habe. Oder genauer gesagt, Feind ist der, dessen Version der Geschichte ich noch nicht gehört habe. Weil jeder hat so seine eigene Version von dem, was vorgefallen ist. Und ich glaube, das ist nicht nur im Irak so, sondern das ist bei uns allen so. Feind ist der, dessen Geschichte ich noch nicht oder noch nie gehört habe. Wer die Bibel liest und sich mit Jesus befasst, der wird feststellen, dieser Jesus ist vor allem einer, der verstehen will, der uns Menschen verstehen will, mich und dich verstehen will, gerade auch in unserem Schmerz. Um es mal so zu sagen, Weihnachten heißt, Gott versteht uns. Gott versteht dich, Gott versteht mich. Er versteht deinen Unfrieden, er versteht deine Unversöhnlichkeit. Der Gott der Bibel versteht auch unser Unvermögen, gerade auch das Unvermögen, dem anderen zu vergeben und zu vergessen. Es gibt, so sagt es Andrew White, keine Versöhnung ohne Verstehen. Peace Talks sind das Gebot der Stunde, Friedensgespräche. Und ich meine, sie sind nicht nur das Gebot der Stunde zwischen verfeindeten Mächten, sondern eben auch in unversöhnten Familien, in unversöhnten Kreisen. Verstehen setzt Zuhören voraus und Zuhören setzt Zeit voraus. Kann es sein, dass Versöhnen in unserer Zeit so schwer geworden ist, weil wir keine Zeit haben? Was schenkt uns Gott? Was schenken wir? Ach, was werden wir nicht alles in diesen Tagen oder heute Abend noch geschenkt bekommen? Das ist schön, das ist gut. Ich hoffe nur, es ist auch Zeit dabei. Zeit zum Zuhören. Wie wäre das, wenn wir Päckchen bekämen? Na, sie sollten nicht zu klein sein, nicht nur so kleine Päckchen mit vielleicht 5 Minuten Zeit. Wie wäre es mit richtig großen Paketen, mit 5 Stunden Zeit? Ja, oder vielleicht noch größer, mit 5 Tagen Zeit. Zeit, um zuzuhören. Zeit, um den anderen zu verstehen. Zeit, um sich zu versöhnen. Wie hat es Gott selbst gemacht? Nun, Gott ist in unsere Zeit gekommen, hat sich Zeit genommen für die Menschen damals und für die Menschen heute. Schauen wir auf Jesus. Die erste Begebenheit, die uns geschildert wird bei Johannes, da ist er mit den Alltagssorgen in Kana konfrontiert. Der Wein war zu Ende bei einem fröhlichen Fest, aber er hatte ein Ohr für die Nöte der Menschen. Und hat Wasser in Wein verwandelt. Schauen wir auf das Ende hin. Da wird uns bei Lukas berichtet, dass er ein Ohr hatte für einen Habenichts am Kreuz, für einen, für den alles schon verloren erschien. Und selbst da am Kreuz hatte Jesus noch ein Ohr und hat ihm die Hoffnung geschenkt auf ein Paradies, auf das Paradies. Sollte dieser menschgewordene Gott nicht auch ein Ohr für dich und für mich, für dich und deine Nöte haben? Sollte dieser Gott, der menschgewordene Gott, Jesus, nicht Zeit haben und dir schenken? Zeit, in der er auch dir hilft, auch dich heilt und dir Hoffnung schenkt, wie damals dem Verbrecher am Kreuz? Gott ist ein Gott, der versteht. Das ist der Gott der Weihnacht, der ganz eingetaucht ist in unsere Welt, in unsere Zeit, um auch deine Version deiner Geschichte zu hören. Gott will sich mit dir versöhnen. Und Gott, auch das darf gesagt sein, Gott wird es schon verschmerzen, wenn er hört, was du verschuldet hast oder was du an Zeit vergeudet hast. Gott hat ja Zeit. Gott schenkt dir Zeit. Das ist Weihnacht. Ich habe Fragen gestellt. Was war das für eine Zeit, in die Jesus hineingeboren wurde? War sie so anders als unsere Zeit? Woran glaubst du? Was ist das für ein Gott, dieser Gott der Bibel? Wer ist dein Friedensheld, deine Friedensheldin des Jahres? Wie wird Friede? Und was muss geschehen, dass Feinde Freunde werden? Und wem sollten wir Zeit schenken? Solltest du Zeit schenken und vergeben? So wie der Gott, der Weihnacht dir Zeit schenken will und dir vergeben will. Amen.